Philosophie, mit Homiletik und Dogmatik. Und da steht ganz hinten in der Kirche so ein älterer Mann auf, ist ein alter Bauer, ein Landwirt, und ruft ganz laut, so dass es alle verstehen: Lieber Bruder, mach dir keine Gedanken, hab keine Angst. Als ich vor vielen Jahren hier in diese Gemeinde kam, hatte ich auch Arthritis und Arthrose. Ich hatte Diabetes, Rheuma. Von all diesen Krankheiten hat mich Gott geheilt. Er kann auch dich noch heilen. Also ich komme heute zu euch, ich hoffe ohne gefährliche Krankheiten, aber ich komme zu euch mit Dankbarkeit und mit Freude. Ich habe mich wirklich auf diesen Sonntagnachmittag gefreut, hier bei euch in Leipzig. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wie geht's euch? Soweit alles okay? Ich hoffe, euch und eurem Herzen geht's gut. Ich habe immer wieder mal mit Herzrhythmusstörungen zu tun und deshalb weiß ich, wie lebenswichtig ein guter, stabiler, vitaler Herzschlag ist. Ich bitte euch jetzt einfach mal, euren Puls zu fühlen. Irgendwo, wo man das ganz gut kann. Habt ihr ihn? Wie schlägt euer Herz? Sehr schnell oder eher langsam? Ich hoffe, es stolpert nicht. Also, wenn euer Herz sehr schnell schlägt, mit über 100 Schlägen in der Minute, das bedeutet wahrscheinlich, ihr seid ganz begeistert von diesem Gottesdienst und mit froher Erwartung blickt ihr dem entgegen, was noch kommt. Ja, wenn euer Herzschlag vielleicht so bei 60 oder 80 liegt, dann bedeutet das wahrscheinlich, ihr seid ganz entspannt, euch geht's gut, ihr habt keine Sorgen. Sollte jetzt euer Puls unter 30 liegen, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen. Ich habe schon gehört, einige haben gestern sehr weit bis in die Nacht gefeiert. Wahrscheinlich seid ihr dann kurz vor dem Einschlafen. Und ich werde mir Mühe geben, dass das niemandem gelingt, jedenfalls nicht während dieser Predigt. Also ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, auch euer Herz ist gesund. Wie steht's denn um euren missionarischen Puls? Wie schlägt euer missionarisches Herz? Im Takt Gottes? Schlägt euer Herz höher, wenn ihr an die vielen Menschen in eurer Stadt denkt, die Jesus dringend brauchen? Und ich kann euch sagen, das ist mein Wunsch für diesen Gottesdienst. Das ist und war auch mein Gebet, dass Gott, dass der Heilige Geist das, was wir hören, das, was wir erleben, gebraucht, um unser Herz zu erreichen, unsere Herzen zu erreichen und um unseren missionarischen Herzschlag zu erhöhen. Im Jahr 1912 bereitete der britische Forscher Ernest Shackleton eine Expedition vor, die zu einem der bewegendsten Abenteuer der Schifffahrtsgeschichte werden sollte. Er plante die Durchquerung der Antarktis zu Fuß. Und um die richtigen Männer für sein Team zu finden, setzte dieser Mann folgende Annonce in verschiedene Londoner Tageszeitungen. Ich habe den Wortlaut hier übersetzt natürlich. Männer für gefährliche Reise gesucht. Geringer Lohn, eisige Kälte, monatelange Dunkelheit, ständig auf Fahrt. Wohlbehaltene Rückkehr ungewiss. Im Erfolgsfall Ehre und Anerkennung. Shackleton erhielt mehr als 5000 Zuschriften auf diese Annonce. Also das kann eine ziemliche Herausforderung sein, die richtigen Leute zu finden, um ein ganz bestimmtes Projekt zu verwirklichen. Und ich habe mich gefragt, als ich mir so überlegt habe, was ich euch sagen soll an diesem Nachmittag, welche Leute sucht Jesus für sein Projekt, um alle Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Und ich möchte dazu einen Text aus dem Neuen Testament vorlesen und darüber dann auch sprechen. Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: Kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Zu Menschen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen. Ohne zu zögern verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Soweit dieser Bericht. Vier Männer, beschäftigt mit einer der tollsten Erfindungen, seitdem es die Menschheit gibt, mit Arbeit. Diese Leute hatten ihr Equipment dabei, ihre Boote, ihre Netze und natürlich das, was ganz wichtig ist für Fischer. Vielleicht gibt es bei euch oder unter euch Angler, Hobbyangler, dann wisst ihr, was zur Standardausrüstung eines Hobbyanglers gehört. Lange Arme, einfach um zu zeigen, so groß war der Fisch. Und ich denke, diese beiden oder diese vier Fischer, die waren damit ausgestattet. Ich gehe davon aus, dass diese Männer glücklich und zufrieden waren mit ihrem Job. Viel Bewegung an der frischen Luft, direkt am Strand, arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen und natürlich gesunde Ernährung, viel Protein, viel Fisch. Also, wir lesen hier nichts davon, dass diese Männer auf Arbeitssuche gewesen wären. Die waren nicht auf Stepstone unterwegs, die suchten keine neue Herausforderung und die hatten auch nicht vor, sich beruflich zu verändern. Und trotzdem fordert sie Jesus auf, alles hinter sich zu lassen und sich mit ihm auf einen völlig neuen Weg einzulassen. Und mir ist aufgefallen, das hat in der Bibel Tradition. Jesus beruft ganz selten oder so gut wie nie Aussteiger oder irgendwelche Lebenskünstler, sondern Jesus beruft Menschen, die voll im Einsatz sind, die sich hochkonzentriert ihrer Arbeit widmen, ihrem Beruf. Das beginnt eigentlich ganz vorne in der Bibel. Jesus beruft den Viehzüchter Abraham, wie er vielleicht, weiß nicht, gerade dabei ist, seine Kamele durchzuzählen. Er beruft Gideon, als er Weizen tricht. Er beruft Elisa, als er gerade das Feld seiner Eltern umpflügt. Er beruft Amos, als er gerade in seiner Obstplantage am Gange ist. Gott beruft die junge Maria als Jugendliche bei ihrer ganz normalen Hausarbeit. Gott beruft den Finanzbeamten Levi, wie er gerade seine Abrechnung macht, und beruft Saulus auf einer nervenaufreibenden Dienstreise. Also Jesus beruft Menschen aller möglichen Berufssparten, Altersgruppen und sozialer Klassen. Und ich habe mir die spannende Frage gestellt, was hat diese interessante Geschichte mit mir zu tun oder mit uns zu tun? Was hat dieser Ruf von Jesus mit deinem Leben zu tun? Und ich möchte in dieser Predigt versuchen, dir drei Antworten darauf zu geben. Erstens, der Ruf von Jesus ist persönlich. Als ich ein Teenager war, entdeckte ich ein faszinierendes Hobby für mich. Das war die Chemie. Ich richtete mir zu Hause in einem Schuppen ein kleines Laboratorium ein, sammelte viele Chemikalien und führte viele Experimente durch. Meine Eltern, die lebten wirklich in ständiger Angst. Ich denke, dass sie in dieser Zeit auch die Versicherungssumme erhöhten für unser Haus. Und ich kann mich sehr gut erinnern an den Tag, da hatte ich so eine bestimmte Versuchsapparatur aufgebaut und ich wollte Nitroglycerin herstellen. Hatte mir wirklich die Chemikalien, die man dafür braucht, besorgt, auch auf spannende Art und Weise. Und vielleicht wollt ihr wissen, wie dieses Experiment ausging. Ja, das würde ich euch gerne dann beim nächsten Mal erzählen. Aber ich glaube, es wird euch nicht so sehr überraschen, wenn ich euch verrate, was damals mein Traumberuf war. Ich wollte nicht Sprengmeister, aber ich wollte unbedingt Chemie studieren. Das war wirklich meine Leidenschaft, das war mein Traum. Meine damalige Klassenlehrerin, die machte mir einen Strich durch die Rechnung. Das war noch so zu Zeiten der DDR. Und nach ihrer Überzeugung war ich politisch sehr unzuverlässig. Und mir fehlte also diese politische Linientreue. Und ich durfte nicht studieren. Und der Traum von der Chemie, der war passé. Ich lernte dann Schlosser, wozu ich eigentlich überhaupt keine Lust hatte. Und meine Begeisterung, die hielt sich deshalb sehr in Grenzen. Die Begeisterung meines Lehrmeisters dann auch. Und dann kam die Wende 1989. Ich schrieb einen Brief an den damaligen Regierungschef. Der hieß damals eigentlich nur für ein paar Wochen Egon Grenz. Manche haben vielleicht den Namen schon mal gehört. Und da schilderte ich so ein bisschen meine Situation und schrieb, dass ich aufgrund meines Glaubens in der DDR diskriminiert worden war. Und ich erhielt Antwort wirklich postwendend, ganz schnell, ungefähr so: Sehr geehrter Herr Pilz, wir haben Ihren Fall geprüft und es entspricht den Tatsachen, Sie sind aufgrund Ihres Glaubens benachteiligt worden. Deshalb bieten wir Ihnen jetzt folgenden Bildungsweg an. Sie dürfen Ihr Abitur nachholen und dann wurde mir auch eine Uni genannt, wo ich Chemie studieren könne. Wahnsinn, was für eine Hammernachricht. Die Tür stand offen, sperrangelweit. Aber dann geschah was ganz Merkwürdiges. So, als würde eine ganz leise und doch hörbare Stimme mir zuflüstern: Reinhard, geh nicht durch diese Tür, auch wenn sie offen ist. Ich habe für dich einen ganz anderen Weg geplant. Ich war verunsichert, habe mich gefragt, welche Entscheidung soll ich jetzt treffen? Und ich will euch keine lange Geschichte erzählen, aber ich habe das damals als eine Berufung von Jesus gesehen, habe der Chemie AD gesagt und habe was ganz anderes gemacht. War eine Weile bei Jugend für Christus und später dann auf Bibelschule und so weiter. Und ich muss euch sagen, ich habe das nie bereut. Das heißt nicht, dass ich so einen tollen Glaubensmut hatte. Ich habe später im Laufe meines Lebens als Christ einige sehr falsche Entscheidungen getroffen und bin an manchen Kreuzungen falsch abgebogen und habe dafür auch einen hohen Preis bezahlt für meine Fehler. Aber ich habe auch Vergebung und Heilung erlebt. Und diese Entscheidung, auf den Ruf von Jesus zu reagieren, den habe ich nie bereut. Und das möchte ich euch einfach so weitergeben an diesem Nachmittag. Jesus beruft nicht irgendeine Allgemeinheit oder große Menschengruppen, sondern Jesus beruft ganz direkt. Jesus beruft uns und dich ganz persönlich. Und er braucht dich in seinem Lebensrettungsteam. Also der Ruf von Jesus ist persönlich. Der zweite Punkt: Der Ruf von Jesus ist dringend. Das Selbstbewusstsein, mit dem Jesus auftritt, verblüfft. Also Jesus fragt hier nicht diese Männer: Könntet ihr euch vorstellen, vielleicht in der nächsten Woche mal bei meinem Büro vorbeizuschauen? Ich hätte da ein interessantes Angebot für euch. Er fragt ihr auch nicht: Habt ihr schon mal über einen beruflichen Wechsel nachgedacht? Sondern ganz kurz, knapp und ganz deftig: Folgt mir nach. Das muss man sich vorstellen. Jesus fragt die Männer nicht, ob sie bereit sind, alles hinter sich zu lassen. Jesus fragt den Vater von Johannes und Zebedäus nicht, ob es ihm was ausmacht, dass er ihm seine Söhne ausspannt und damit wahrscheinlich dem kleinen, traditionsreichen Familienbetrieb so einen richtigen K.O.-Schlag versetzt. Sondern mit einer unglaublichen Autorität sagt er einfach: Kommt, kommt mit. Jetzt beginnt etwas völlig Neues in eurem Leben. Und ich habe mich gefragt bei dieser Vorbereitung: Warum ist Jesus so radikal? Ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Taktgefühl oder Feingefühl, das wäre doch nett gewesen. Weshalb so extrem? Die Antwort heißt: Weil sein Auftrag so wichtig ist. Weil sein Auftrag so dringend ist, weil es eben nicht um ein paar Fische zum Abendessen geht, sondern weil es um Menschen geht, um die Rettung von Menschen. Die Andrea Doria war ein 200 Meter langer Luxusliner und zu seiner Zeit der Stolz der gesamten italienischen Nation. Ausgestattet mit allen Raffinessen galt die Andrea Doria als das sicherste Passagierschiff seiner Zeit. Aber dann, auf der 51. Kreuzfahrt quer über den Atlantik, am 25. Juli 1956 ereignete sich die Tragödie. gar nicht weit weg von New York, auf dem Atlantik, wird die Andrea Doria von einem anderen Schiff gerammt. Backbord wird dieser Luxusliner komplett aufgerissen. Innerhalb kurzer Zeit dringen riesige Wassermassen in den Rumpf. Der Koloss bekommt Schlagseite und beginnt ganz schnell zu sinken. Der Untergang der Andrea Doria hätte zur größten zivilen Schifffahrtskatastrophe werden können, gleich nach der Titanic. Aber durch das schnelle Eingreifen anderer Schiffe, die in der Nähe waren, wird es zur größten Rettungsaktion in der Geschichte der Seefahrt. Und deshalb wird es möglich, 1660 Menschen zu retten. Aber so eine Rettungsaktion, die erforderte außergewöhnlichen Einsatz. Es wird berichtet von einem Dampfer, der alleine 500 Schiffbrüchige an Bord nahm. Und die Passagiere dieses Dampfers und andere Schiffe, die mussten einen Preis für diese Rettung bezahlen. Ihre Schiffe wurden nämlich bevölkert von Frierenden, von Durchnässten aus dem Meer Geretteten. An Deck herrschte plötzlich Chaos, Lärm, Enge, Nässe, Schreie, Verletzte, Stress, zusätzliche Arbeit, weniger Verpflegung, große Verzögerungen auf der Reise. Mit der Ruhe und Gemütlichkeit war es vorbei. Aber es wird berichtet, dass die Passagiere diese Opfer sehr gerne brachten. Und es wird berichtet, dass einige sogar ihre eigenen Kabinen zur Verfügung stellten für diese Schiffbrüchigen. Denn sie wussten genau, jetzt geht es um Leben und Tod. Es geht jetzt nicht so sehr darum, wie wir uns fühlen. Unsere Pläne, unsere Ziele sind jetzt gar nicht so wichtig, sondern jetzt ist nur eins wichtig. Es ist nur eins wichtig, dass alle diese Leute gerettet werden, dass alle heil nach Hause kommen. Darum geht's. Jesus will retten und Jesus will, dass alle heil nach Hause kommen zum Vater. Und deshalb braucht er dich und deshalb braucht er mich. Und weil es bei dieser Rettungsaktion um ewiges Leben und um ewigen Tod geht und nicht zuerst um unsere Wünsche und unsere Projekte, sondern um Jesus, deshalb hat er Vorfahrt und die Menschen, die er retten will. Ein Missionar schrieb mal in einem seiner Gebetsbriefe an seine Heimatgemeinde nach Deutschland: Wir haben hier draußen eine hervorragende Ausrüstung auf dem Missionsfeld. Wir haben Satellitentelefone und Allradfahrzeuge. Wir haben Motorsägen, Motorboote und sogar einen Helikopter. Aber das Wichtigste, um diese Welt mit der guten Nachricht zu erreichen, fehlt noch immer. Wir brauchen Menschen. Ich finde es so genial, dass wir, auch wir als Missionare, die modernste Technik nutzen können. Und es ist einfach atemberaubend, dass man heute per Internet zum Beispiel Muslime erreichen kann, die sonst eigentlich unerreichbar wären. Aber es hat sich nichts daran geändert. Mission wird auch heute nicht zuerst mit der neuesten Technologie gemacht und mit der intelligentesten Strategie und mit den kreativsten Projekten. Mission wird auch heute mit Menschen gemacht. Mit Menschen, die sagen, Jesus, ich bin bereit, meine Sicherheiten, meine vertraute Umgebung hinter mir zu lassen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt und wie das läuft und ob das funktioniert, aber ich merke einfach, du rufst mich und ich möchte gehen. Ich möchte euch jetzt keinen langen Missionsbericht halten, aber ich möchte euch einige Bilder von unserer Missionsarbeit zeigen. Ja, ich hatte schon erwähnt, wir sind hauptsächlich in Paraguay oder waren in Paraguay und Bolivien im Einsatz. Bis jetzt allerdings wird die Arbeit jetzt von hier aus zum großen Teil koordiniert. Und wir haben 2020 ein Projekt gegründet, wird auch einfach zu weit führen. Das war auch so eine Tür, die Gott uns plötzlich geöffnet hat. Ich sage noch dazu, ich habe nie irgendeine Ausbildung gemacht, um in Gefängnissen zu arbeiten. Ich bin also kein Sozialarbeiter, kein Therapeut, kein Psychologe, kein Pfarrer. Aber manchmal ist das so. Gott oder Jesus sagt uns, folge mir. Alles, was du brauchst, das wirst du bekommen. Ja, SMART ist eine Abkürzung für Seminario Multiaktion para la restauración y transformación. Also Spanisch wird dort gesprochen, Gottes Diamanten hinter Gittern. Die Gefängnisse in Südamerika sehen von außen manchmal ganz ansprechend aus. Wenn man dann so ein Gefängnis betritt, ist das ein bisschen anders. Und ich habe mal ganz kurz drei der größten Probleme hier aufgeschrieben. Also erstmal sind diese Gefängnisse eigentlich alle total überbelegt. Die Verwaltung ist hoffnungslos korrupt. Also alles wird mit Geld geregelt, je nachdem, was man für eine Zelle bekommt und welche Hafterleichterungen. Und Drogen werden sehr viel konsumiert. Das Schlimme ist, dass im Knast die Drogen viel billiger sind als auf der Straße. Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat, also eine Portion Kokain, die kostet im Knast ein bisschen mehr als 1 Euro. Das heißt, die Leute, die sowieso schon abhängig sind, und das sind nicht wenige, die rutschen eigentlich noch tiefer rein im Knast, als dass sie davon wegkommen. Trakt 8 in einem Gefängnis in Concepción in Paraguay, wo wir regelmäßig gearbeitet haben und das bis jetzt tun. Dieses Gefängnis ist ausgelegt für 80 Insassen, 20 Zellen, A4 Insassen. Mittlerweile sind um die 250 Leute dort. Also wenn man das erste Mal reinkommt, das ist einfach ein Schock, wenn man das so sieht. Manche liegen auf den Gängen, die haben nicht mal eine Matratze, liegen auf dem harten Zementfußboden. In so einer Zelle, das habe ich selber oft gesehen, sind manchmal 8, 9 oder 10 Leute eingepfercht. Das Gute daran ist, dass man als Christ in Südamerika ganz viel machen kann. Also eigentlich mehr als hier. Ich arbeite auch in Waldheim in der JVA und da ist es wesentlich schwieriger, über Gott zu reden oder ja, Menschen Jesus nahe zu bringen. Und dort ist es relativ einfach, weil einfach die Zustände chaotisch sind. Und selbst die Gefängnisverwaltung ist dankbar, wenn Leute von außerhalb kommen, die da mithelfen. Und wenn es Christen sind, ja, kein Problem, die können gerne mitmachen. Und wir haben Folgendes gemacht, wir haben so ein Material erstellt, was man hier sieht. Ich wollte eins mitbringen, habe es vergessen. Wir führen also Seminare durch für Strafgefangene, die dauern ungefähr ein halbes Jahr. Und in diesen Seminaren wollen wir Männern und Frauen ein neues Lebensmodell vermitteln. Also es ist nicht so eine Art Jüngerschaftskurs oder wir nennen das auch nicht Bibelkurs, sondern das ist ein Lebenskurs, wo Leute ein neues Lebenskonzept kennenlernen und einüben können, um dann später in Freiheit ein anderes Leben führen zu können. Wenn das nämlich nicht klappt, sind die immer ganz schnell wieder im Knast. Das ist hier auch nicht anders in Deutschland und darum geht es uns. Und das findet also eine ziemlich große Resonanz. Wir arbeiten dann mit Leuten vor Ort. Viele haben keine Ausbildung, sind einfach ehrenamtliche Mitarbeiter, die sagen, ich möchte gerne mitmachen, mich interessiert das. Mittlerweile haben wir 24 Seminare durchgeführt mit ca. 345 Absolventen. Ja, mittlerweile laufen zwischen 8 und 10 Kursen in 3 verschiedenen Ländern, in Paraguay, Bolivien, Argentinien. Hier wird dann die Abschlussfeier gemacht und die Absolventen bekommen ein Diplom. Manchmal wird auch so gefragt, ja, was soll man denn im Knast? Die Leute sind doch dort, weil sie es verdient haben. Und es ist doch besser, sich erstmal um die zu kümmern, die nicht im Knast sind. Also könnte man so denken. Und ich denke an den Ausspruch von Jesus, der mal gesagt hat, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Also Jesus sagt nicht nur, ja, vergesst mal die Leute da nicht, sondern Jesus sagt, ich bin einer von denen. Ich bin einer von denen, die hinter Gittern sitzen. Und wenn ihr mich besucht, wenn ich in euren Gedanken und Planungen vorkomme, dann ist das eine gute Sache. Wir erleben dort, wie Gott Menschen erreicht, manche am absoluten Tiefpunkt ihres bisherigen Lebens. Hier seht ihr eine Taufe in Pedro Juan Caballero, das ist ein Ort in Paraguay an der Grenze. Eine Arbeit in einem Frauengefängnis. Ja, nicht nur die Einsätze sind interessant, auch die Reisen manchmal zu den Gefängnissen. Hier seht ihr uns, wie wir gerade eine Brücke überqueren, ist die Brücke des Vertrauens. Kann man richtig glauben, lernen und einüben. Ja, Paraguay ist nicht so ein touristisch bekanntes Land. Wer so eine Südamerika-Rundreise macht, wird kaum nach Paraguay kommen. Doch ist es ein sehr schönes Land. Wenn man dort ist, entdeckt man das. Hier zum Beispiel der Hafen von Concepción, eine Stadt, wo wir im Gefängnis arbeiten. Iguazu-Wasserfälle, ganz toll, ganz beeindruckend. Gleich um die Ecke ist ein großer Knast, wo wir auch eine Arbeit gemacht haben. Und das sind so die letzten Bilder. Willkommen im Schwarzen Trakt. Es gibt in manchen Gefängnissen in Paraguay so einen inoffiziellen Schwarzen Trakt. Manchmal wird er auch Totenkopftrakt genannt. Also ist ein Begriff nicht besser als der andere. Und dort sind also alle Gefangenen, die als besonders gewalttätig gelten, als besonders drogenabhängig und die kein Geld haben, sich in einen anderen Trakt einzukaufen. Und wir waren dort, haben dort mehrere Besuche gemacht. Als wir dort rein wollten, haben die Wachleute gesagt, hier wollt ihr wirklich rein? Ja, okay, dann auf eure Verantwortung. Und wir waren dort drin, war ziemlich schockierend, aber ich war auch ganz überrascht über die Offenheit dieser Leute. Hier treffen wir uns also in der Zelle, um dort eine Bibelstunde zu halten. Also das ist eine ganz kleine Zelle und da waren so um die 30 Leute sind da gekommen, ne, die unbedingt was aus der Bibel hören wollten. Und wir haben da nichts Großes gemacht, einfach einen Text vorgelesen und darüber gesprochen und mit ihnen gebetet. Und vielleicht könnt ihr sehen, dass diese Männer mit viel Aufmerksamkeit dabei sind und das verfolgen, was dort gesagt wird. Ja, noch ein paar Bilder. Unsere Arbeit, die zurzeit am meisten wächst, ist die in Bolivien. Das war nicht so geplant, aber manchmal ist das ja so, dass Gott eine Tür aufmacht, die man nicht so im Fokus oder im Blick hatte. Das ist eine Arbeit in einer kleinen Stadt in Camiri. Hier seht ihr die Stadt Villamontes ganz links. Der Mann mit dem blauen karierten Hemd, das ist Antonio, der durch diese Arbeit Christ geworden ist und der gesagt hat, das möchte ich jetzt selber machen. Hat auch keine Ausbildung, er ist eigentlich Bankbeamter, also hat keine Ausbildung, um in Gefängnissen zu arbeiten und sagt aber, das, was mich verändert hat, dieser Mann, von dem möchte ich reden. Und er ist also jetzt unterwegs, um andere Leute auszubilden. Potosí, vielleicht kennen manche diese Stadt in den Anden, in über 4000 Metern Höhe. Es ist ein sehr raues, sehr kaltes Klima. Auch dort gibt es einen Knast, der leider voll ist. Und auch dort dürfen wir arbeiten. Hier seht ihr unseren Smart-Kurs und hier seht ihr die Abschlussfeier mit Prominenz, die da dabei war. Und das ist zum Schluss nochmal so eine Karte, wo wir also Kurse durchgeführt haben oder das zurzeit machen. Ganz im Süden von Südamerika, in Patagonien, da unten dieser rote Punkt, auch dort und Schwerpunkt Bolivien. Das vorletzte Bild, was ich euch zeige, das ist in Paraguay aufgenommen. Es gibt viele Deutsche dort, vielleicht habt ihr mal was davon gehört. Es gibt deutsche Kolonien, es gibt auch einen Ort Waldheim und das Foto ist so vor vielleicht 5 Jahren gemacht worden. Wusste ich nicht, dass es so eine Art prophetisches Foto ist. Also mittlerweile arbeiten wir, ich hätte fast gesagt, im richtigen Waldheim, aber in dem sächsischen Waldheim. Ich habe dort im letzten Jahr eine Arbeit begonnen und führe dort Seminare mit interessierten Insassen durch und bin eigentlich immer wieder erstaunt über das Interesse der Leute. Wir haben jetzt am Pfingstsonntag einen Taufgottesdienst. Es sind also eine ganze Anzahl Männer, die möchten sich taufen lassen. Und da freuen wir uns sehr, dass Gott Menschen erreicht, dort wo man vielleicht kaum dran denkt oder das nicht vermuten würde. Wenn ihr mir noch Zeit gebt, würde ich gerne noch 5 Minuten weiterreden, wenn das geht. Ist in Ordnung? Ja, okay. Ich möchte zum Schluss noch über den dritten Punkt sprechen. Der Ruf, der mit unserem Leben zu tun hat, der Ruf von Jesus, der erfordert eine Antwort. Ich höre das manchmal, dass Leute so sagen oder denken, Missionare sind Menschen mit einer ganz besonderen Berufung, also oder in besonders starken Glauben. Und das Wort Missionar kommt aber von dem Wort Missio aus dem Lateinischen, heißt einfach Auftrag. Und nach der Bibel ist jeder Mann und jede Frau, jeder Jugendliche, der Jesus lieb hat, gleichzeitig ein Missionar oder eine Missionarin. Und das heißt, Jesus beruft jeden von uns, ein Missionar oder eine Missionarin zu sein. Zuallererst dort, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir studieren, wo wir vielleicht unsere Fitness trainieren, wo wir unseren Urlaub verbringen, wo wir unsere Freizeit im Schrebergarten verbringen, dort sind wir berufen, Missionare zu sein. Aber es könnte auch sein, dass Jesus dich auf einen ganz neuen Weg beruft, in eine ganz neue Aufgabe. Es könnte sein, dass er dich, so wie diese vier Fischer beruft, deine vertrauten Sicherheiten, dein vertrautes Umfeld hinter dir zu lassen, um aufzubrechen zu neuen Ufern. Ich las ein Interview mit Stefan Holthaus, der ist der Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, weiß nicht, ist vielleicht die größte evangelikale Ausbildungsstätte in Deutschland. Und er sagt, wir beobachten einen ganz fatalen Trend. Es gibt immer weniger junge Leute, die bereit sind, sich ausbilden zu lassen, um hauptberuflich in Gemeinde und Mission zu arbeiten. Und das, obwohl überall Pastoren fehlen. Und das, obwohl so viele Pfarrstellen unbesetzt sind. Jedenfalls in der Region, wo ich lebe, Hainichen, Chemnitz, viele Pfarrstellen ohne Pfarrer. Und das, obwohl auch im Bereich der Weltmission viele, eigentlich nicht nur Hunderte, sondern Tausende Stellen für Fachkräfte unbesetzt sind. Und ich habe mich gefragt, weshalb ist das so? Weshalb haben wir auch im Sächsischen Gemeinschaftsverband fast 10 unbesetzte Stellen zurzeit, wenn die aktuelle Website stimmt. Also viele offene Stellen. Und ich frage mich, liegt das wirklich nur an der allgemeinen demografischen Entwicklung oder liegt es vielleicht auch daran, dass wir immer weniger bereit sind, unsere Lebensplanungen dem Auftrag von Jesus unterzuordnen? Folge mir nach, was hält uns zurück? Und weißt du was? Jesus sagt dir an diesem Nachmittag, ich stehe zu dir, ganz egal was passiert. Wenn alle gehen, ich bleibe an deiner Seite, sagt Jesus. Ich kümmere mich um dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Glaubst du wirklich, dass ich dich jemals verlassen oder vergessen könnte? Niemals. Mit Leichtigkeit kann ich für deine Zukunft sorgen und das tue ich gern. Und ich frage euch oder ich sage euch, mit diesem Versprechen, mit diesem Rückhalt ist doch alles klar. Sind doch unsere Probleme gelöst? Sind unsere Ängste doch an der Wurzel gekappt? Ist unsere Schuld vergeben? Ist unsere Zukunft gesichert bis in alle Ewigkeit? Und ich frage euch, was machen wir mit dem Rest unserer Zeit? Geht hin in alle Welt. Setzt euch dafür ein, dass viele Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden. Kämpft dafür, dass euer Leben Spuren hinterlässt. Dass euer Leben Kreise zieht. Dass euer Leben andere Menschen prägt. Und ich komme zum Schluss. Ich habe mich noch so gefragt bei meiner Vorbereitung, ob Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes das geahnt haben, welches Abenteuer sie erwartet, als sie Jesus folgten. Ob sie ahnten, dass sie nur wenige Jahre später in anderen Ländern unter anderen Völkern als Missionare arbeiten würden, um Gemeinden zu gründen. Und weißt du was? Von dem Augenblick an, als Jesus auf der Bildfläche auftauchte, bis heute, stellt er allen möglichen Menschen, Fischern und Geschäftsleuten, Studenten und Landwirten, Gastronomen und Computerexperten, Lehrern, Hausfrauen, Krankenschwestern und Beamten diese eine Frage. Willst du dein einziges Leben dafür verschwenden, dich für Dinge einzusetzen, die vergänglich sind? Oder riskierst du es, Netze auszuwerfen und Fische zu fangen in Menschengröße? Und in diesem Moment sagte Jesus, ich lade dich dazu ein, und zwar von jetzt an Menschenfischer zu werden. Verschwende deine kostbare Zeit, deine Energie, deine Kreativität nicht mehr mit den kleinen Fischen, sondern beginne die großen ins Visier zu nehmen. Folge mir nach. Amen.